Milarepa Teil 2 Jahre der Sühne. Eine Geschichte aus dem Vajrayana, erzählt von Horst Gunkel. Um diese Geschichte zu verstehen, sollte man sich zuerst Milarepa Teil 1, Schwarze Magie, anhören. Nachdem Milarepa also so schreckliche Verbrechen aufgrund einer Familienneurose begangen hatte, verließ er seine Mutter und sein Elternhaus, um sich dem unheilvollen Einfluss dieser Person zu entziehen. Er hatte einen kostbaren Edelstein bei sich und war auf der Suche nach einem Lehrmeister, der ihm den Dharma, die Lehre des Buddha, darlegen könnte. In dieser Zeit breitete sich der tantrische Buddhismus unter indischem Einfluss in Tibet allmählich aus. Milarepa war auf der Suche nach Marpa, einem Meister, der mit Indien in Kontakt stand und der am besten in der Lage sein sollte, ihm die Lehren des Dharma zu geben. Nach einer mehrtägigen Wanderung kam er in das Tal, in dem Marpa lehrte. Er fragte einen Bauer auf dem Feld, wo er Marpa finden könnte, denn er wusste nicht, dass der Bauer kein anderer war als Marpa selbst. Marpa erfasste die Situation sofort. Er sah, dass dieser junge Mann auf der Flucht war, auf der Flucht vor sich selbst und auf der Suche nach dem Dharma. Marpa sah auch, dass Milarepa in seinen derzeitigen Geisteszuständen nicht reif war für eine Einweihung in das Tantra, die er anstrebte. Marpa lebte in diesem Tal allein mit seiner Frau. Er bebaute den Acker und sie versorgte das Haus. Marpa stellte klare Bedingungen. Als Lehrgeld müsse Milarepa den Edelstein zahlen. Er habe als Knecht zu arbeiten und alles zu tun, was Marpa von ihm verlange. Er bekäme dafür keinerlei Lohn, aber ausreichend zu essen und eine Schlafstelle. Marpa wäre bereit, ihm die Einweihung zu geben, wenn Milarepa genug für ihn gearbeitet habe und er reif dafür sei. Lehrjahre sind keine Herrenjahre, sagt ein deutsches Sprichwort. Allerdings sind Lehrjahre normalerweise auch keine Sklavenjahre. Milarepas Jahre bei Marpa aber waren Sklavenjahre. Marpa verlangte von Milarepa nicht nur die härteste Arbeit, er erwies sich auch als unberechenbar und jähzornig. Nach vielen Jahren war Milarepa am Ende. Er wollte nur noch weg. Marpa bemerkte dies und zündete Stufe 2, seine Schikanen. Es gibt da gewisse Fortschritte bei dir, Milarepa. Ich denke, wenn du noch eine letzte Aufgabe erledigt hast, dann bist du so weit, dass ich dir eine Einweihung geben kann. Milarepa, der schon der Verzweiflung nahe gewesen war, war überglücklich, als er sich dem Ende seiner Leiden nahe gekommen wähnte. Allerdings verschlug es ihm die Sprache, als Marpa ihm sagte, was denn die letzte Aufgabe sei. »Bau mir einen schönen Turm, 3 Stockwerke hoch, auf dem kleinen Berg am Ende des Tales, die Steine dafür findest du unten im Tal.« Milarepa wusste nicht, ob er weinen oder lachen sollte. Einerseits war es nur noch eine einzige Pflicht, die er zu erfüllen hatte. Andererseits war dies eine Aufgabe, die einen einzelnen Mann schier überforderte, einen Turm zu bauen. 3 Stockwerke hoch. Das bedeutet ein Turm mit Tür, Fenster, Dach, Wendeltreppe und Zwischenebenen. Und das auf einem Berg. Und die Steine lagen unten im Tal. Diese Nacht verbrachte Milarepa mit Weinkrämpfen, während Marpa seelenruhig schlief und sich Marpas Frau unruhig umherwälzte, ob der offensichtlichen Schikane ihres Mannes gegenüber Milarepa. Am nächsten Morgen hatte sich Milarepa durchgedrungen. Es hatte schon so viele Jahre hier verbracht, sein einziger Besitz, der Edelstein, war weg. Zwar lag eine gigantische Arbeit vor ihm, aber in 2-3 Jahren konnte er es schaffen, wenn er sich anstrengte. Und wie würde er sich anstrengen? Marpa ließ sich das Frühstück ausgezeichnet schmecken. Er war in aufgeräumter Stimmung. Milarepa arbeitete wie ein Tier. Schon lange vor der Morgendämmerung stand er auf. Und wenn das erste Sonnenlicht über die Berge blitzte, war er bereits auf der Baustelle. Ich schleppte Steine, haute sie zurecht, verbaute sie. Und spätabends, nach Einbruch der Dunkelheit, kehrte er zurück. Gebeugt von der Arbeit, mit zitternden Händen, die übersät waren von Wunden, die er sich bei der Arbeit zugezogen hatte. Auch seine lumpenumwickelten Füße waren blutig, denn Sicherheitsschuhe gab es nicht und seine Haut war rissig. Er arbeitete in sengender Sonne, er arbeitete im eisigen Wind bei Regen und er arbeitete auch in den langen kalten Monaten, in denen Tibet von Schnee bedeckt ist. In nur gut 2 Jahren hatte er es geschafft. Er war so stolz. »Es ist soweit«, verkündete er dem Mapa. »Der Turm ist fertig. Morgen kannst du ihn besichtigen und dann kannst du mir die Einweihung, die Geheimlehren des tantrischen Buddhismus geben.« Am nächsten Morgen war Milarepa wieder zeitig auf. Er war frohgemut und erstmals seit mehr als 2 Jahren nahm er sich ausgiebig Zeit fürs Frühstück, denn er musste ja nicht auf die Baustelle. Er hatte Zeit, um auf Mapa zu warten. Auch dieser war guter Dinge. Milarepa nahm dies als gutes Zeichen und also gingen sie in Richtung auf den Turm zu. Als sie die letzte Wegbiegung erreicht hatten, zeigte Milarepa nach oben und verkündete stolz: »Da ist er!« Und tatsächlich stand auf dem Berg ein wohlgestalteter Turm, 3 Stockwerke hoch, eine wahre Zierde menschlicher Schaffenskraft. Niemals würde jemand glauben, dass ein einzelner Mann ein solches Meisterwerk vollbracht habe, das noch in Jahrhunderten von der Genialität seines Baumeisters zeugen würde. Mapa funkelte Milarepa wütend an. »Ja, bist du denn verrückt, Mann? Was soll denn das? Ein Berg? Dort und der Turm oben, auf dem Berg da links? Natürlich gehört der Turm auf den Berg dort rechts. Marsch zurück an die Arbeit, dorthin gehört der Turm nach rechts. Es ist ein Frevel, den Turm dahin zu bauen nach links. Ach, und bevor du mit dem neuen Turm beginnst, zuerst kommt der alte Turm da weg. Flusskiesel für den Turmbau zu verwenden, so etwas. Alle Flusssteine werden ordentlich in den Fluss zurückgebracht. Und dann kannst du mit den Steinen aus jenem Steinbruch da den richtigen Turm bauen. Und zwar auf dem rechten Berg, du Trottel.« Damit wandte sich Mapa um und ging zurück, fröhlich ein Liedchen trällernd. Milarepa war außer sich ob dieser Ungerechtigkeit. Mit keinem Wort hatte Mapa erwähnt, dass der Turm auf den rechten Berg gehöre, ebenso wenig, dass nur bestimmte Steine verwendet werden sollten. 2 Jahre lang hatte sich Milarepa jetzt geplagt. Niemals wollte Mapa etwas vom Fortgang der Arbeiten hören. Niemals ließ sich auf den Bau blicken. Und jetzt das. 3 Tage und 3 Nächte blieb Milarepa beim Turm und heulte Rotz und Wasser. Dann, als er wusste, dass Mapa auf dem Feld war, schlich er sich zu Mapas Frau, dem einzigen anderen Menschen im Tal, und klagte ihr sein Leid. Mapas Frau hatte aufrichtiges Mitleid mit Milarepa. Sie billigte die Handlungen ihres Mannes keineswegs. Und Milarepa bat sie, in den nächsten Tagen herauszufinden, ob Mapa ihm jemals diese Einweihungen geben wollte oder ob er nur gedacht, ihn weiter zu schikanieren. Die Frau sagte dies zu und versicherte Milarepa außerdem, jeden Tag eine extra Portion gekochten Essens abzuzweigen und diesen ihm in einem Topf mit auf den Weg zu geben, denn sie sah mit zunehmender Sorge, dass der einst so kräftige junge Mann abmagerte. Tag für Tag arbeitete Milarepa jetzt am Abbau des Turmes. Ein Trost war ihm die extra Portion Essen und das aufmunternde Schulterklopfen, das er von der Frau erhielt, wann immer es Mapa nicht sehen konnte. Nach 2 Wochen erhielt Milarepa von Mapas Frau gute Nachricht. Sie habe Mapa unverfänglich in ein längeres Gespräch verwickelt. Mapa sei überzeugt, Milarepa mache gute Fortschritte. Und ein Turm dürfe natürlich nicht auf die linke Seite gebaut werden. Das sei von alters her der Brauch, das würde doch nur böse Geister anlocken. Es sei wohl doch keine Schikane gewesen. Mapa sei wirklich sehr erstaunt gewesen, dass Milarepa nicht gewusst habe, dass ein Turm auf der linken Seite Unglück bedeutete. So schöpfte Milarepa neuen Mut und nach gut einem halben Jahr war der linke Turm verschwunden. Alle Steine waren zurückgebracht und Milarepa konnte sich von neuem an den Turmbau machen. Leider erwies sich das Gestein auf dem Steinbruch als schwieriger zu verarbeiten. Auch mussten die Steine erst aus dem Berg gehauen werden und lagen nicht wie die Kiesel im Fluss einfach herum, um von irgendjemandem aufgelesen zu werden. Weiterhin waren sie ungünstiger zu transportieren als die dicken Flusskiesel. Milarepa machte sich aus einem Jackfell einen Ledersack, mit dem er die scharfkantigen Steine auf dem Rücken transportieren konnte. Aber es war dennoch in noch viel stärkerem Maße eine Knochenarbeit als der erste Turmbau. Trotz des Jackfells auf seinem Rücken verletzten ihn mehr und mehr Steine, und schon bald war sein Rücken übersät mit schwerenden Wunden. Hätte Mapas Frau ihn nicht mit einer Salbe aus Jackfett und allerlei Kräutern behandelt, er hätte die Anstrengung gewiss nicht überlebt. Nach abermals 2 Jahren war der neue Turm fertig. Milarepa war diesmal ebenso stolz wie unsicher. Bei Mapa wusste man schließlich nie, woran man war. Am Morgen der entscheidenden Inspektion war Milarepa zeitig auf. Die Frau hatte ihm das Frühstück gemacht. Als es Mapa nicht sah, nahm sie Milarepa in die Arme, drückte ihn an sich und sagte: »Ich drück dir die Daumen, Kleine.« Mapa hatte es an diesem Tage nicht eilig. »Geh schon mal vor, Milarepa. Ich habe noch etwas zu erledigen. Ich komme im Laufe des Tages vorbei und sehe mir dein Kunstwerk an.« Milarepa fühlte sich wie auf heißen Kohlen. Würde er endlich am Ende seines Frondienstes sein und die Einweihung erhalten? Oder würde Mapa wieder wegen einer Kleinigkeit aus der Haut fahren und ihm befehlen, den Turm abzureißen? Je weiter der Tag verstrich, desto unsicherer war Milarepa, ob Mapa überhaupt erscheinen würde. Als die Abenddämmerung kam, beschloss er, zurückzugehen, da es offensichtlich aussichtslos war, auf Mapa zu warten. Da hörte er von ferne einen ziemlich unmelodischen Gesang. Das konnte nur Mapa sein. Und tatsächlich, wenig später bog Mapa sichtlich angeheitert um die Ecke, sah den Turm, setzte sich auf den Boden und wollte sich gerade ausschütten vor Lachen. Milarepa wusste jetzt überhaupt nicht mehr, woran er war.
Was soll denn das sein?« fragte Mapa und wurde erneut von Lachkrämpfen durchschüttelt. Junge, soll ja was fürs Museum sein, oder was, hä?«
Milarepa verstand überhaupt nichts mehr.
»So was, ein runder Turm, Mensch, ein runder Turm, Junge. In welchem Jahrhundert lebst du eigentlich, wa? Runde Türme sind seit über 50 Jahren völlig aus der Mode.«
»Du willst doch nicht«, fragte Milarepa zitternd, »dass ich diesen Turm einreise und dir einen eckigen stattdessen baue?«
»Natürlich, kommt der altmodische Kramer weg und an seiner Stelle baust du mir einen schönen eckigen Turm«,
sprach's und wandte sich zum Gehen. »Zumindest hat er nicht verlangt, dass ich alle Steine zurücktrage«, dachte sich Milarepa, der inzwischen schon über kleine Dinge froh sein könnte. Bevor sein Meister rülpsend um die Ecke verschwand, rief er ihm noch geistesgegenwärtig nach:
»Meister, einen viereckigen Turm meint ihr?« »Das«, so kam ja, »ein dreieckigen natürlich, Dummkopf, ein dreieckigen.«
Es hätte schlimmer kommen können, dachte sich Milarepa. Den Turm abreißen und Ort und Stelle einen neuen zu bauen, das dürfte in 1,5 Jahren zu schaffen sein, wenn ich mich richtig anstrenge. Aber warum will der Alte ausgerechnet einen dreieckigen Turm? Davon habe ich noch nie etwas gehört. Andererseits war es ja ein gutes Zeichen, endlich zu wissen, was Mapa wollte. Je länger er darüber nachdachte, desto klüger kam es sich vor, dass er gefragt habe, ob der Turm viereckig sein soll. Wie eigentlich alle Türme, die nicht rund sind. So fasste Milarepa neuen Mut und arbeitete so rasch er nur konnte. Er verausgabte sich zu sehr. Eine heftige Krankheit schüttelte seinen ausgemergelten und geschundenen Körper und ein hohes Fieber befiel ihn. Ohne die Fürsorge von Mapas Frau hätte er zweifelsohne nicht überlebt. Die Frau machte sich mehr und mehr zum Fürsprecher für Milarepa. Wenn Mapa und seine Frau abends im Bett aneinander gekuschelt lagen und er in guter Stimmung war, versuchte sie ihn wiederholt darauf aufmerksam zu machen, wie folgsam der inzwischen nicht mehr ganz so junge Mann war, wie schwer er schuftete und dass er doch bald seinen lang verdienten Lohn erhalten müsse. Das war die Stelle, an der sich Mapa jedes Mal aus dem Bett erhob, vor die Tür ging, einen Krug Bier holte, sich brummbergig an den Tisch setzte und trank, statt mit ihr zu reden. Nach geraumer Zeit war es soweit. Milarepa hat erneut den gewünschten Turm errichtet. Am Abend, als Mapa gut gelaunt, ein Lied auf den Lippen, vom Feld heimkehrte, verkündete Milarepa:
»Meister, er ist fertig!« Mapa strahlte: »Wirklich? Ist das wirklich wahr? Mein Turm ist endlich fertig?« »Ja, Meister.« »Und er ist an der von mir bezeichneten Stelle? Auf der rechten Seite?« »Ja, Meister.« »Und er ist eckig, nicht rund, Milarepa?« »Ja, Meister. Er ist dreieckig.« »Dreieckig? Sagtest du dreieckig? Hat man jemals etwas von einigen dreieckigen Turm gehört? Na, das war jetzt ein Scherz, oder?«
»Nein, Meister.« Milarepa lief es eiskalt den Rücken herunter. »Ihr habt doch ausdrücklich verlangt, dass er dreieckig sein müsse.«
»So? Da muss ich besoffen gewesen sein. Kein Mensch verlangt mit klarem Kopf einen dreieckigen Turm. Allerdings baut auch kein Mensch, der bei klarem Sinn ist, einen dreieckigen Turm. Mensch, Milarepa, das hätte dir doch klar sein müssen. Natürlich muss der Turm weg und ein viereckiger muss her. Basta!«
Mapa sprach's und verzog sich ins Bett. Bitterlich weinte Milarepa. Ein Weinkrampf durchschüttelte seinen Körper. Und die Frau ging zu ihm, um ihn zu trösten. An ihrem Busen weinte er sich aus wie ein Kind, und während sie ihm zärtlich über den Kopf strich, wo sein Haar schon schütter wurde, ob der zu wenig ausgeglichenen Ernährung bei gleichzeitig extrem harter Arbeit, und dann flüsterte sie:
»Sag mal, hast du ihn wirklich dreieckig gebaut?«
Das aber erschütterte Milarepa noch mehr, so dass er einen neuen Weinkrampf bekam. Jeder normale Mensch musste schließlich genau diese Frau denken, dass ein Dreieckerturm wirklich absurd ist. Nur ihn hat in seiner Verblendung gedünkt, er sei besonders pfiffig gewesen, als er nachgefragt hatte.
Viereckig?
Natürlich waren alle eckigen Türme viereckig. Natürlich war es ein Scherz, auf eine solche absurde Frage mit dreieckig zu antworten. Es sah ein, dass es diesmal seine eigene Schuld war. Er pausierte 3 Tage, an denen er nur zum Turm ging und ihn unter Tränen ansah, bevor er sich in den Abriss machte. Einige Tage später sagte er zu Mapas Frau: »Ich weiß, es war diesmal mein Fehler. Aber ich weiß auch, dies ist definitiv der letzte Turm, den ich baue. Gib mir Mapa die Einweihung dann nicht, dann weiß ich nicht, wie es weitergehen wird. Ich weiß nur, dass ich dann hier fort bin.« Am Abend im Bett berichtete die Frau ihrem Gemahl Wort für Wort, was Milarepa gesagt hatte. Diesmal stand Mapa nicht auf, um zum Bier zu gehen. Er grunzte nur und drehte sich um zu schlafen. Mapas Frau kannte ihren Mann schon so lange, aber sie wusste dennoch nicht, ob dies ein gutes oder ein schlechtes Zeichen war.
Eigentlich hatte Milarepa gedacht, nach so vielen Bauarbeiten würde ihm dieser letzte Turmbau nichts mehr ausmachen. Doch er irrte sich gewaltig. Zu sehr hatte er sich in den vergangenen Jahren verausgabt. Von Narben übersät war sein Körper. Und zwischen den Narben klafften frische Wunden. Sie heilten immer schlechter, trotz der Kräutertinkturen, die Mapas Frau Milarepa auftrug. Eines Tages, als sie ihm eine Wunde am Handgelenk versah, wo die Haut aufgerissen war und der Knochen bloß lag, sah sie, wie aus dem Knochen das Mark austrat.
Mapa, ich fürchte, mit Milarepa geht es zu Ende, sagte sie ihrem Mann abends im Bett.
Sonst nichts, war die Antwort. Die Frau tat ihr Möglichstes, Milarepa mit dem nötigen vitaminreichen Obst und Gemüse zu versorgen, was in Tibet nicht ganz einfach ist. Milarepa hatte inzwischen ganz sein eigentliches Lebensziel aus den Augen verloren. Er machte die ganze stumpfsinnige Knochenarbeit nur noch um ihrer selbst willen. Bauen, um zu bauen, einen Turm zu bauen, einen Vierecken und dann fertig. Nie wieder Turm, nie wieder bauen. An einem frischen Apriltag kam Milarepa von der Baustelle zurück, auf einen Krückstock gestützt, denn sein rechtes Bein war verletzt. Er ging in die Küche, in der sich Mapa und die Frau befanden. Milarepa ließ sich auf den Stuhl fallen.
»Fertig«, sagte er.
»Wer?«, fragte Mapa. »Der Turm oder du?«
»Beide.«
»Wann gehen wir ihn denn ansehen?«, fragte Mapa, aber Milarepa zuckte nur leicht mit den Achseln.
Die Frau sah diese Szene, die ihr Angst machte. Sie war nicht sicher, ob Milarepa den nächsten Morgen noch erleben würde.
»Iss eine kräftige Suppe, dann gehen wir«, sagte sie bestimmt.
Mapa zog eine Augenbraue hoch, sagte aber nichts. Diesmal grunzte er nicht einmal. Sie gingen zusammen zum Turm, das heißt, Milarepa ging eigentlich nicht. Er schleppte sich, auf der einen Seite von Mapa, auf der anderen von der Frau gestützt, zum Turm. Als sie um die letzte Wegbiegung kamen, hing Milarepas Blick ängstlich an Mapa.
»Meister, ist er so, wie ihr ihn braucht?«
Mapa blickte keinen Augenblick zum Turm. Er sah Milarepa nur in die Augen.
»Ja, er ist genau so, wie ich ihn brauche.«
»Aber Meister, ihr habt ihn doch noch gar nicht gesehen.«
»Doch, Milarepa, ich sehe ihn die ganze Zeit an. Er ist jetzt genau so, wie ich ihn brauche«, antwortete Mapa und zeigte auf Milarepa.
Am nächsten Tag begann Mapa Milarepa die Lehre zu erläutern, es folgten die tantrischen Initiationen. Milarepa erreichte die Erleuchtung und wurde zu Tibets bis heute bedeutendstem Yogi.